Jawohl, jetzt hat das geklappt hier mit dem Knopf. Okay, ich bin immer noch dabei, in einer ziemlich allgemeinen Art und Weise euch das nahe zu bringen, dieses Prinzip Hingabe an die Wahrheit. Und wir hatten als letztes die Schriftstelle Römer 12, Vers 2. Und da sagt Paulus, wir müssen unser Denken erneuern, unseren Sinn erneuern. Und nur dann sind wir imstande, den Willen Gottes zu erkennen. Das heißt, in der Praxis, wenn Gott etwas anordnet, wenn Gott etwas sagt über sich selber oder über wie christliches Leben aussieht und wir verweigern uns dem, dann bleibt eine Decke der Dunkelheit und des Nichterkennens über uns. Und das ist der Grund, warum du über manche Basics mit Christen, die Jahre und Jahrzehnte Christen sind, sprechen kannst, und sie hören, aber sie verstehen nicht. Und du sagst die allereinfachsten Dinge, aber es ist wie eine Decke über ihnen. Ja, diese Decke wird weggenommen durch Gehorsam. Oder durch Verweigerung kommt diese Decke oder bleibt diese Decke. So, das ist eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Gott gibt Licht und in dem Moment, wo er Licht gibt, erwartet er, dass wir entsprechend diesem Licht handeln. Und wenn wir das tun, gibt er mehr Licht. Und wenn wir es nicht tun, kann es sogar passieren, dass das Licht, was uns gegeben wurde, wieder verloren geht. So, das ist eine hohe Verantwortung. Dieses Prinzip Römer 12, 2, die Erneuerung des Sinnes, wo man also die Gedanken Gottes wählt und die eigenen widersprechenden Gedanken beiseite tut, finden wir schon ganz am Anfang. Das war nicht etwas, was später der Apostel dann sich für die Römer ausgedacht hat, für die Gemeinde in Rom, sondern das war von Anfang an, wie das Christsein begonnen hat. Lest einmal in Apostelgeschichte 2, da haben sich diese 3000 bekehrt zu Pfingsten durch diese Predigt von Petrus und dann heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich glaube, dass diese Reihenfolge auch eine Bedeutung hat. Es ist nicht zufällig, dass das Erste, was in dieser Aufzählung genannt wird, was das christliche Leben ausmacht, das Erste ist die Lehre der Apostel. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, die Aufgabenverteilung war ganz, ganz einfach. Die Neubekehrten waren die Lernenden und die Apostel waren die Lehrenden. Man hat keinen Bibeldiskutierclub aufgemacht. Haben nicht die Apostel da etwas dargelegt und dann haben die Leute gesagt, so, okay, danke schön für den Beitrag. Jetzt möchte ich mal meine Meinung dazu kundtun. Denn ich bin jetzt auch schon seit 24 Stunden Christ und ich habe auch den Heiligen Geist und ich möchte jetzt auch mal sagen, wie ich das sehe. Und ich will das gleich vorneweg sagen, ich sehe das ganz anders als unsere Herren Apostel. Aber ich habe auch den Heiligen Geist und ich habe auch ein Recht, wir haben ja gleiches Recht für alle. Und ich möchte jetzt auch einmal so viel Redezeit haben wie die. Wenn die ihre Sache darstellen, so was gab es da nicht. Sondern es war ganz klar, die Apostel lehrten und die Neubekehrten lernten. Wie war das schön. Und so einfach und so übersichtlich. Und keiner kam dazwischen mit seinen eigenen komischen Ideen. Ja, aber könnten wir nicht noch hier und könnten wir nicht da, zugegeben, dass war jetzt ganz klar direktiv irgendwie vorgegeben im Namen des Herrn, aber wir könnten doch ein bisschen anders. Niemand hatte Ideen oder Verlangen danach, sondern sie haben gewusst, die Apostel waren mit Jesus, sie haben das vom Herrn bekommen, der war nach der Auferstehung 40 Tage mit ihnen zusammen, hat mit ihnen 40 Tage noch einmal nach der Auferstehung geredet über das Reich Gottes und all das, was sie da bekommen haben, haben die Apostel den Neubekehrten weitergegeben, haben gesagt, pass auf, das ist das christliche Leben. So sieht es aus. Es gab keine Denominationen, kein Durcheinander, keine pluralistischen Büchertische. Es war alles so einfach und so eindeutig. Keiner konnte sagen, aber ich habe in diesem Buch gelesen und dieser Autor ist für sich auch Kind Gottes. Keiner hat sowas gemacht, sondern die Lehre der Apostel war der Maßstab. Und zu dieser Einfachheit wird die Gemeinde wieder zurückkommen. Und manche auf schmerzhafte Art und Weise, indem sie merken, ihr eigenes religiöses Durcheinander bringt sie ins Chaos. Und irgendwann sagen sie, ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Ich muss belehrbar sein. Und ich muss von Diensten, die Gott gesetzt hat, die Gott gesalbt hat, einfach Lehre in Empfang nehmen. Das heißt nicht kritiklos sein, das habe ich schon gesagt, am Beispiel von Berührer. Aber das heißt einfach, ich bin offen und ich lasse mir durch den Heiligen Geist, auch durch Menschen, die Gott zum Lehrdienst gesalbt hat, ich lasse mir etwas sagen. Ja. Okay, so das war ein kleiner Einstieg zu diesem Thema, die Wahrheit und Lüge, Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge und Hingabe an die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit und er führt uns in alle Wahrheit und er erwartet, dass wir der Wahrheit gehorchen. Das sind die Grundgedanken und das nehmen wir jetzt alles und das wenden wir jetzt auf den Fall Gemeinde an. Hier geht es ja nicht um christliches Leben allgemein, sondern um Gemeinde. Und unser Ansatz ist einfach der. Wir sagen nicht, okay, hier haben wir also diese Denomination, hier haben wir diese Richtung, hier haben wir diese Gruppierung, hier haben wir das Verständnis und hier haben wir das. Und wie schaffen wir es jetzt bei so viel Falschem, wenigstens hier ein bisschen Lobpreis zu installieren? Wie können wir vielleicht schaffen, dass die nicht so ganz gesetzlich sind? Wie können wir es schaffen, dass da irgendwie dies oder das anders wird? Das ist nicht der Ansatz Gottes. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und all das Durcheinander, was wir da heute vor uns haben, legen wir einfach mal beiseite und wir gehen zurück zum Ursprung. Was sagt Gott? Und wir haben die Freiheit und ich glaube die Verantwortung, einfach zu tun, was Gott sagt. Unsere Aufgabe ist nicht, die alten Imitate und Fälschungen und menschlich durchsetzten Geschichten zu attackieren oder in die Luft zu sprengen oder zu bekämpfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den Ruf des Herrn zu hören. Er will Gemeinde bauen. Und dann sagen wir, Herr, ich will hören. Und wie passe ich in deinem Plan? Nicht, wie kann meine XY-Denomination erneuert werden? Nirgendwo sehe ich in der Bibel, dass Jesus irgendein Interesse hat, Denominationen zu erneuern. Und wer das einmal versucht hat, weiß, dass es eine elends mühsame Angelegenheit ist. Jesus baut einfach seine Gemeinde und alle Freiwilligen ruft er auf diese Baustelle und sagt, so unter meiner Federführung bauen wir jetzt meine Gemeinde. Das ist doch viel einfacher, als zu sagen, wie viel lässt dieser Rahmen zu? Was kann man unter diesem Kirchengesetz vielleicht noch an kleinen kosmetischen Korrekturen irgendwie vornehmen? Ihr Lieben, da sind wir in Jahrtausenden noch nicht fertig. Jesus ruft uns einfach, ihm zu folgen. Er ist der Baumeister. Er hat den Plan. Und ich denke, das ist das Neue, was der Heilige Geist betont. Es war sehr viel in den vergangenen Jahrhunderten Betonung auf Aspekte des Evangeliums, auf Errettung durch Gnade oder Heiligung oder Taufe oder Geistestaufe. Und das sind alles wichtige Dinge. Aber wir haben gedacht, das ist irgendwie das Evangelium oder Teile davon sind das Evangelium. Und was Gemeinde angeht, naja, da haben wir unseren Verstand und da gucken wir einfach mal, was wir so zustande kriegen. Der Herr hat seinen Plan und er sucht keine Ratgeber, sondern er sucht Menschen, die sagen, ich bin bereit, in deinen Plan mich hineinbauen zu lassen. Als lebendige Steine lassen wir uns einbauen. Das ist was ganz anderes, als ich bin Baumeister und ich mache jetzt hier mal Gemeinde. Das ist eine völlig andere Mentalität. Du bist ein Stein, ich bin ein Stein. Wir lassen uns einbauen. Die Steine protestieren nicht, wenn der Maurer gemäß den Anweisungen des Architekten sagt, dieser Stein passt hierhin, dieser Träger kommt dahin und dieses Teil kommt dahin. Die Bauelemente lassen sich willenslos einbauen. Das kann jeder Maurer bestätigen. Die protestieren nicht, die sagen, ich möchte aber da oben den Platz haben, wo ich von allen gesehen werde. Ich möchte nicht unten im Keller das Fundament sein, da sieht mich ja keiner mehr. Jedes Teil lässt sich da einbauen, wo es hingehört. Und irgendjemand hat den Plan, und zwar nicht der Maurer, sondern der Architekt hat einen Plan. Der die Idee hatte für das Ganze, der hat einen Plan. Und dieser Plan wird dann den Maurern gegeben und die führen aus, was der Plan ist. Die Maurer sind nicht die Designer. Ist ganz einfach eigentlich. Lass uns einmal zu 2. Mose gehen. Wir schauen uns das an im Alten Testament. Was kann man über Gemeinde lernen aus dem Alten Testament? Na, die Unterordnungs-Mose-Miriam-Geschichte. Nein. Wir können etwas ganz anderes dort lernen. 2. Mose 25. Das war hier direkt nach dem Auszug aus Ägypten. So, das Volk Gottes kommt raus aus der Sklaverei und das Erste, was sie tun in der Wüste, ist, was Gott hier gebietet. Vers 8, 2. Mose 25, Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Schauen wir uns den ersten Teil an. Und da sehen wir die Parallele zur Gemeinde. Die Menschen unter der Anleitung des Herrn sollen ein Heiligtum bauen. Und was ist das Ziel des Heiligtums? Ein Ort zu schaffen, wo Gott wohnen kann. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Obwohl Gott Gott ist, obwohl Gott regiert, grenzenlos im Himmel, müssen wir als Menschen für ihn sozusagen die Tür aufmachen auf diesem Planeten, wo er nicht mehr Hausrecht hat. Begreifst du, dass der Herr auf diesem Planeten nicht Hausrecht hat? Wir als Menschen in der Rebellion, im Sündenfall gegen Gott, wir haben diesen Planeten dem Teufel übereignet. Der Teufel ist Gott dieser Welt. Auch nach Ostern, auch nach dem Sieg Christi am Kreuz und der Auferstehung wird der Teufel Gott dieser Welt genannt. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Da ist so viel religiöses Denken, ja, Gott ist doch allmächtig und wenn Gott irgendwas machen will, dann wird er das schon machen. Nein, wenn Gott irgendetwas auf diesem Planeten machen will, braucht er Menschen, mit denen er einen Bund eingeht, die sich mit ihm verbünden und die dann als Stellvertreter der Menschheit ihn wieder einladen und ihm Raum geben und ihm Möglichkeit geben, dort etwas, weil es geht nicht darum, wer ist stärker, Gott oder der Teufel, sondern wer hat hier das Recht? Darum geht es. Und weil Menschen diesen Planeten dem Teufel übergeben haben, müssen jetzt Menschen, die darüber Buße getan haben, die das rückgängig gemacht haben, die nicht mehr unter der Herrschaft Satans sind, sie müssen jetzt neu einen Bund machen mit Gott und dann da, wo sie sind, in ihrer Stadt, in ihrem Dorf, an ihrem Ort, sie müssen jetzt mit Gott kooperieren und sie müssen Gott neu eine Gelegenheit geben und das Recht geben zu kommen. Die unsichtbare Welt funktioniert auf der Grundlage von Recht, nicht wer ist stärker. Auf der Grundlage von Recht. Und Gott kann nur dann kommen, wenn Menschen ihm ein Gefäß geben, wenn Menschen ihm etwas bauen, was er dann bewohnen kann. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist die Parallele zum Neuen Testament, Epheser 2, 22. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Und alleine, weil diese eine wichtige Wahrheit übersehen wird, haben wir so viel menschenzentriertes christliches Zeugs. Und viele, viele Pastoren sorgen sich darum, wie kriegen wir hier die Menschen rein. Und kaum einer sorgt sich darum, wie kriegen wir Gott hier rein. Weil wenn wir Gott reinkriegen würden in unser Leben, in unsere Gemeinschaft, in unsere Beziehungen, dann ist es ein kleines für Gott, sich so zu manifestieren, dass die Leute herkommen, ohne dass wir wissen, wie kommen die zu uns und wie passiert das? Wer hat die angezogen? Niemand hat mehr Interesse zu retten und zu heilen als Gott selber. Gott braucht keine übereifrigen Pastoren, die sich irgendwelche Werbetricks ausdenken, um irgendwelche Menschen da draußen zu überreden, zu uns zu kommen. Irgendwie ein nettes Angebot nach dem Gottesdienst, wo es dann Freibier gibt oder Freikaffee oder Sushi oder irgendwelche tollen Dinge, damit die Leute sagen, boah, da gibt's umsonst Sushi, so, da gehen wir hin. Am besten, wir kommen nach dem Programm, steigen dann direkt beim Sushi ein. Niemand ist so attraktiv wie Gott. Dieses Vertrauen auf Werbestrategien kommt aus einem einzigen Missverständnis über wie attraktiv Gott ist. Für kaputte, suchende Menschen, kranke, gebundene, dämonisierte, verzweifelte und Leute, die gestrandet und kaputt sind. Niemand und nichts ist so attraktiv wie unser Gott. Und er will sich zeigen und er kann sich zeigen. Auf verschiedenste Art und Weise, durch die Geistesgaben, durch Sprachengesang, durch einfach seine Gegenwart. Gott ist imstande, sich selber zu zeigen. Und offensichtlich muss das den ersten Zeiten, wo das Neue Testament dann berichtet, das muss so normal gewesen sein. Paulus hat nicht gesagt, ich war einmal in einem Gottesdienst und da hat jemand geweissagt. Du weißt, und da war so eine Power und die Weissagung hat den einen Fremden, der da war, so überführt, dass er irgendwie wie vom Blitz getroffen war. Es gibt Gott und hat Buße getan. Nein, Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann weissagt ihr und dann passiert das. Sagt, das ist das Normale. Das Wort Gottes aus dem Mund der Gläubigen, nicht des Predigers, aus dem Mund von irgendwelchen Gläubigen, ist so scharf, so lebendig, so durchdringend. Menschen erkennen an, Gott ist hier, er kennt mich, er durchschaut mich und liebt mich. Das ist das Wunder, das ist was die Offenbarung, die sie brauchen. Er weiß, was für ein Kerl ich bin und liebt mich, trotzdem. Und das bringt sie auf die Knie. Und sie bekennen, Gott ist leibhaftig unter euch. Ja? Und Paulus sagt, das ist was die Gabe der Weissagung. Wann haben wir das letzte Mal so etwas gesehen? Wir sind so unter Standard. Freuen uns, wenn wir ein bisschen gekitzelt sind und ermutigt sind von einer netten Weissagung. Ja? Und das ist gut so. Aber von da müssen wir sagen, gut, jetzt wollen wir erneut das männliche Dimension und da gibt es Kraftwirkungen, da gibt es Worte, die sind wie Schwerter, die können Herzen durchbohren, die können Menschen von Sünde überführen, die können Menschen zeigen, dass sie bedürftig sind und dass sie Erlösung brauchen, dass sie in einer solchen furchtbaren Situation sind, dass kein Mensch ihnen helfen kann und sie brauchen Gott. Das kann und will der Heilige Geist. Und die Gaben operieren, wenn Gott gegenwärtig ist. Und da sind wir ganz, 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 ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Überall im Land. Ob das in Zwickau ist oder bei dir oder irgendwo. Wir sind da ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja. Aber Gott will so mächtig kommen, dass je nachdem, was für eine Facette seines Herzens, seines Wesens offenbart, wir überwältigt sind und wir schreien und toben und jubeln oder vielleicht für 2 Stunden mäuschenstill sind und völlig ergriffen sind. Ja. Das sind dann aber nicht irgendwelche gemachten Formen, sondern einfach der Geist Gottes regiert und wir reagieren einfach auf das, was er tut. Er will Aspekte der Schönheit und der Herrlichkeit und des Wesens Gottes offenbaren. Und da gibt es so viele verschiedene Facetten. Und deswegen kann Gott sich in seiner Kreativität das erlauben. Wenn er regiert, jede Versammlung wird anders sein. Jede Versammlung wird anders sein, weil Gott kreativ ist und weil Gott nicht ein Strickmuster fährt, irgendwie sagt, das hat letztes Mal funktioniert, das machen wir jetzt nochmal. Ja? Sondern Gott ist vielfältig, so wie er uns vielfältig geschaffen hat und du findest deinesgleichen nicht noch einmal außer im Spiegel. Ja? Und jedes Schneekristall ist anders. Und überlegt mal, seit Jahrtausenden fallen jeden Winter Schneekristalle und am Nordpol, am Südpol andauernd, ob Winter oder Sommer ist, ja. Wie viele Schneekristalle das sind und nicht ein Schneekristall gleicht dem anderen. Das nenne ich kreativ. Und charismatische Gemeinden sind nur deswegen so monoton und stereotyp, weil viel zu wenig von Gott da ist und viel zu viel von Menschen da ist. Und Gott will, dass wir ihm mehr zutrauen. Und als erstes, ein Ort muss gebaut werden für seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist das, was wir alle brauchen. Als Gläubige und die Ungläubigen. In Markus 2 gibt es so eine kurze Szene aus dem Leben von Jesus. Und da heißt es, als sie, die Menschen in Kapernaum, als sie hörten, dass er im Hause war, kamen sie herbei. Und dann waren es so viele, dass das Haus es nicht fasste und sie waren noch draußen auf dem Hof. Und ich glaube, das ist wie ein Bild. Wenn Jesus im Hause ist, wir müssen keine Flyer austeilen und nicht irgendwie ankündigen irgendwas Großes. Vielleicht 1, 2 werden es hören, aber die werden so berührt werden, die werden so transformiert werden. Die gehen los und holen Kumpels und aus der Nachbarschaft und Verwandte und so weiter und die wieder und dann multipliziert sich das. Das fängt klein an. Und so fangen wirkliche Erweckungen an. Das liest man in der Kirchengeschichte. Das fing ganz klein an. Und Menschen fangen groß an und enden klein. Aber Gott fängt ganz klein an und endet ganz groß. Das ist total anders. Ja? Und wir sollen Gott zutrauen, dass seine Gegenwart zunimmt. Und wir müssen fragen, was sollen wir tun, damit du mehr kommen kannst? Und wir können auch fragen, was sollen wir lassen, damit du mehr kommen kannst? Was missfällt dir? Statt dass wir unsere Aufmerksamkeit setzen auf die potenziellen Gäste. Vielleicht müssen wir die Stühle ein bisschen weicher machen. Ja? Vielleicht müssen wir irgendwie eine bessere Aircondition haben oder irgendwie andere Tapeten. Oder was gefällt den Leuten? Was sind die Modefarben heute? Was spricht die Leute an? Was ist heute cool? Vielleicht muss der Pastor irgendwie mehr so einen Jugendjargon drauf haben oder auch ein bisschen Fäkalsprache. Irgendwie ein bisschen sich so, ja. Ja, er lacht. Ich kenne Pastoren, da kommen Worte aus dem Mund. Diese Dinge würde ich nicht mal mit Handschuhen anfassen. Was die da in den Mund nehmen. Wir müssen es nicht anbiedern. Die Welt will nicht sehen, dass wir so gemein und so sind wie sie. Die wollen sehen, ob wir anders sind. Die müssen nicht sehen, ob wir auch alle grüne Haare haben oder irgendwie Metall an den Ohren oder irgendwie solche Dinge. Die wollen sehen, ob irgendwas von dem, was wir da großspurig verkünden, ob das in unserem Leben, in unseren Beziehungen auch da ist. Das wollen die sehen, ob wir authentisch sind. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. Das heißt, Gott wartet hier auf die Menschen. Wenn jetzt Mose und die anderen gesagt hätten, nee, weißt du, du kannst ab und zu mal kommen, einmal die Woche für ein Stündchen, das ist uns gut, aber dass du die ganze Zeit hier unter uns bist, das wäre uns gar nicht recht. Wir bauen kein Heiligtum. Hätte Gott nicht kommen können. Er ist angewiesen auf die Kooperation der Menschen. Baut mir, damit ich wohne. Und das ist Gemeinde. Insofern können wir hier an dieser Geschichte eine Menge lernen. Und jetzt kommt der zweite Teil und den möchte ich euch noch näher verdeutlichen. Offensichtlich hat Gott dem Mose etwas im Himmel gezeigt. Und das war das Modell. Und dann sagt er, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Das heißt, es ist vollkommen klar, wer ist der Bauherr dieses Baus? Nicht Mose. Mose ist der Maurer, Mose ist der Ausführende, der Handwerker, aber nicht der, der den Plan hat. Gott hat den Plan und sagt, Mose, alles, was du tun musst, gemäß dem Plan, den ich dir zeige, musst du das umsetzen. Und wie wichtig das Gott ist, das siehst du, wenn du hier einfach mal diese Schriftstellen anschaust. Ach komm, wir gehen erstmal, bevor ich auf das eingehe, lass uns den Schluss sehen. Es ist immer gut, das Ding vom Ende aufzuziehen. Dann sehen wir, es hat tatsächlich geklappt. 2. Mose 40. Hier ist die Schlussphase des Bauprojektes. 2. Mose 40, 33. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung, also Mose, und um den Altar, und hängte den Vorhang des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk. Und jetzt guck mal, was dann kommt. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wann kam die Gegenwart Gottes? Sobald es fertig war. Weißt du, was das heißt? Gott kann es nicht abwarten. Gott hat solch eine Sehnsucht. Das ist das Thema. Gott will bei den Menschen wohnen. Das war vom Garten bis nachher zur Offenbarung. Das ist der rote Faden. Gott will bei den Menschen wohnen. Nicht wir bauen uns eine religiöse Leiter und klettern in den Himmel, sondern Gott kommt herab. Gott kommt herab. Sobald das fertig war, kam er. Gott hat eine Sehnsucht, unter uns zu kommen. Wir müssen sein Herz sehen. Wir müssen ihm glauben. Er will mehr kommen. Und auf diesen Glauben hin oder auf diese Gewissheit, die in uns lebt, weil wir der Wahrheit uns hingeben, auf diese Gewissheit hin müssen wir handeln. Und Eifer an den Tag legen und Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Wenn Gott kommen will, dann können wir nicht das Werk lässig treiben. Dann können wir nicht sagen, naja gut, also er will jetzt kommen, aber im Moment passt uns das jetzt nicht so. Aber wir könnten schon im Prinzip an dem Gedanken festhalten, irgendwann werden wir schon mal etwas machen für ihn. Er will unter uns Wohnung nehmen. Und wir werden gezogen von seinem Verlangen. Sein Verlangen zu kommen, ist größer als unser Verlangen. Und wir sagen, Heiliger Geist, hier ist unser Herz. Lass in uns etwas von dieser Sehnsucht wohnen, etwas von diesem Eifer, das du einfach siehst im Herzen des Vaters. Lass uns erfüllt sein von dem, was ihn erfüllt. Er will unter uns wohnen. Er will da sein. Er will sich mitteilen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Und damit er das tun kann, müssen wir uns an die Anweisungen halten. Denkt einmal an Psalm 127. Irgendwo habe ich den gerade gesehen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. So, der Herr baut, aber wir bauen auch. Und wir müssen sicher sein, dass er der Bauherr ist und dass er in dem ganzen Ding die Oberaufsicht hat. Und das sehen wir so sehr in dieser Geschichte hier bei Mose. Ich lese noch einmal Vers 9. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Selbe Kapitel, 25, Vers 40. Und sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist.
Ja, das hat er doch schon gesagt. Jetzt sagt er schon wieder.
Nächstes Kapitel, 26, 30. So errichte denn die Wohnung nach dem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist.
Das hat er doch eben schon gesagt. Schon zweimal jetzt. Jetzt schon das dritte Mal.
Kapitel 39. 2. Mose 39, Vers 32. So wurde die ganze Arbeit der Wohnung des Zeltes der Begegnung vollendet. Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. So machten sie es.
Kriegst du hier was mit?
Das als 2. Mose 39, Vers 32. Kapitel 40. Oh nee, wir können im selben Kapitel noch eins nehmen. 42. 2. Mose 39, 42. Genau wie der Herr dem Mose geboten hatte, so hatten die Söhne Israel die ganze Arbeit gemacht.
Wenn du im Schulaufsatz dir das erlaubt hättest, da hätte der Lehrer gesagt, schlechter Stil, Ausdrückungszeichen, unnötige Wiederholungen. Aber Gott geht es nicht darum, stilistisch perfekte Reden zu halten, sondern uns einzuschärfen, was ihm wichtig ist. Immer wieder sagt er das Gleiche. Mose, du musst es genauso machen. Genauso, wie ich es dir gezeigt habe. Genauso. Nächste Kapitel, Kapitel 40. Vers 16. Und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte. So handelte er. Was wir daraus nehmen können ist, Gott ist Gott und Mose war nicht Gott. Gott ist der Herr und Mose war nicht der Herr. Und Gott sagt Mose, ich sage, wo es lang geht und alles, was ich von dir möchte, dass du zuhörst und dass du es dann tust, wie ich es dir gesagt habe. Ich erwarte keine Ratgeber, keine kreativen Beiträge, keine eigenen Ideen. Ich erwarte einfach nur schlicht Gehorsam. Tu es, wie ich es dir gesagt habe. Wenn du kreativ sein willst, kannst du nach Feierabend deine Gartenhütte bauen und die kannst du in den Farben bauen, wie du möchtest und kannst das Dach so gestalten und dich so und das jenes. Aber mein Haus gehört mir, ich bin der Hausherr und ich bestimme die Farben, ich bestimme die Maße, ich bestimme die Materialien, ich bestimme jedes Detail, weil das mein Haus ist. Jeder Bauherr darf so auftreten. Jeder Bauherr sagt, ich gebe das Geld, das ist mein Projekt, das ist mein Haus und das will ich so haben, fertig. Und so hat es Gott hier getan. Das ging sogar noch weiter. Er hat sogar noch dem Mose gesagt, welche Leute er als Mitarbeiter auswählen soll. Hat nicht nur ihm den Plan gegeben und sagt, jetzt sieh zu, sondern hat sogar genau gesagt, welche Leute, teilweise mit Namen, hat Gott offenbart, also diese Leute. Und es waren Leute, die voll des Heiligen Geistes waren. Leute, die die Weisheit Gottes hatten. Die Weisheit hatten. Ich glaube, ich habe auch hier noch Schriftstellen. Ja. 2. Mose 28. Du sollst zu allen reden, die ein verständiges Herz haben, dass ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Hier haben wir zum ersten Mal das zweite Wort, was mir wichtig ist. Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, göttliches Wissen richtig anzuwenden. Das ist Weisheit. Und sie war mit dem Geist der Weisheit erfüllt. 2. Mose 28, Vers 3 steht hier bei mir. Ich hoffe, dass die Schriftstelle stimmt. Hör gerade, sie stimmt, ja. Kapitel 31. Und der Herr redete zu Mose, Vers 1, und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, der Sohn des Uri, der Sohn des Sohnes Hur vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk. Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen und zum Einsetzen mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Und siehe, ich habe ihm den Oholiab, den Sohn des Ahasimach vom Stamm Dan, als Mitarbeiter gegeben. Gott sagt, ich habe ihm den als Mitarbeiter gegeben. Erstens habe ich den als Vorarbeiter genommen und der ist der Mitarbeiter. Gott nennt mit Namen, wer hier die Leute sind. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gegeben, damit sie alles machen, was ich geboten habe. Und dann wird nochmal Details von diesem Ganzen dort aufgezählt. Das heißt, der Herr machte Mose dafür verantwortlich, dass diese Leute die Arbeit so taten, wie Gott es getan haben wollte. Gott hat den Plan Mose offenbart, hat gesagt, diese Leute, und jetzt beaufsichtige diese Leute und lass sie so arbeiten, wie ich dir geboten habe. Und wenn wir die Parallele sehen, das Zelt der Begegnung war ein Ort, wo Gott wohnen wollte. Und die neutestamentliche Gemeinde ist ein Ort, wo Gott wohnen will. Wenn wir sehen, wie Gott dort die Aufsicht hatte, wie er den Plan hatte, wie er den Mitarbeiter bestimmt hat und wie er den Menschen genau gesagt hat, so soll es gebaut werden, würde es nicht nahe liegen, davon auszugehen, wenn es für den Wohnort Gottes im Alten Testament einen Plan gab, dass es auch einen Plan gab im Neuen Bund für das neue Haus? Würde das nicht nahelegen? Ist nicht das, was Paulus meint, wenn er sagt, ich bin ein weiser Baumeister? Der ganze Dienst von Paulus gründet sich auf Offenbarung. Er sagt, das Evangelium, das ich verkündige, kommt nicht von einer Bibelschule. Das habe ich nicht mir irgendwo zusammengebastelt, sondern das habe ich durch Offenbarung von Gott bekommen. Deswegen konnte er so kühn sein. Wir haben kurz vorhin das erwähnt, Galater 1. Er konnte so kühn sein, er war nicht schwankend, er hat nicht gesagt, na ja, gut, das ist jetzt meine Version, deine mag auch ganz okay sein. Er war so radikal, so absolut, dass viele Frommen sich daran stoßen. Er hat gesagt, mein Evangelium ist der Maßstab. Wenn irgendeiner ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ich, Paulus, verkündige, der sei verflucht. Also da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diesen Menschen einzustufen. Entweder größenwahnsinnig, hat völlig irgendwie die Orientierung verloren, gehört eigentlich eingesperrt, ist gemeingefährlich, aber wenn man den auf die Menschen los ist, stell dir mal vor. Ja? Oder zweite Möglichkeit, der weiß, wer er ist und der weiß, was er bekommen hat und der weiß, wer Gott ist. Du kannst nicht sagen, ja, das ist auch eine Meinung. Kann ich so stehen lassen. Du kannst das nicht stehen lassen. Entweder du unterwirfst dich oder du verwirfst es. Du kannst nichts anderes machen mit solchen Leuten. Das war die Klarheit und die Autorität der Apostel. Wir haben es von Gott, da geht's lang. Und das Herrliche der ersten Gemeinde war, die ersten Bekehrten haben das geglaubt und sie gingen mit den Aposteln da lang und die Herrlichkeit Gottes kam und hat das bestätigt. Und das ist das Bild, das ist das Muster. Und das wird wiederhergestellt werden. Wie der Anfang war, wird das Ende sein. Wir leben in einer Zeit der Wiederherstellung. Wir sind weit von diesen Dingen entfernt. Weit. Wo wir jetzt sind, dass wir gerade entdecken, okay, irgendwie kann das ganze Schlamassel so nicht weitergehen. Irgendwie brauchen wir etwas anderes. Und das hat auch etwas zu tun mit dem apostolischen Dienst. Das hat etwas zu tun mit, was ist überhaupt Gemeinde? Wofür ist Gemeinde überhaupt da? Und mit all diesen Dingen. Da sind wir ganz am Anfang. Und es wird noch Jahre dauern, bis da mehr Licht und mehr Klarheit kommt. Aber wenn wir Licht bekommen haben, sind wir verpflichtet, nach dem zu handeln. Wir können nicht Licht bekommen und dann Kraft und Zeit und Geld in Dinge zu investieren, von denen uns unser Herz sagt und die Bibel bestätigt, das ist nicht der Plan Gottes. Wir können das nicht und wir dürfen es auch nicht. Wir sind verantwortlich, mit dem Licht zu gehen. Und wenn wir mit dem Licht gehen, werden wir mehr bekommen. Und je mehr Gott wieder im Regiment ist und je mehr Gott die Baustelle beaufsichtigt, und den Plan offenbart und die Baumeister informiert und anleitet, umso mehr göttliche Beglaubigung und Bestätigung werden wir bekommen. Und umso glaubhafter wird die Gemeinde wieder werden vor der Welt. Und ganz offensichtlich, Paulus und die anderen Apostel, sie haben einen Plan gehabt. Und sie haben bestimmte Grundpfeiler gehabt, die gehörten zur Gemeinde. Bestimmte Dinge haben sich nie zu geäußert. Die haben nie gesagt, die Stühle müssen so in Reihe stehen und der Gang muss in der Mitte sein. Und wir brauchen Boseboxen oder dieses und jene Keyboard oder eine Kanzel, die so oder so aussieht. Niemals hat Paulus sich über die Form der Kanzel ausgelassen. Warum? Weil das sind Dinge, die sind dem Geschmack überlassen. Und eine Gemeinde baut sich so eine Kanzel, eine andere baut sich so eine Kanzel. Je nachdem, und das ist Gott völlig egal, sagt, seid doch kreativ, macht doch, wie ihr möchtet. Aber es gibt bestimmte Grundpfeiler, Grunddaten, Grundelemente. Darauf besteht Gott und die sind nicht verhandelbar. Und die machen Gemeinde aus. Und die wenigsten davon sind heute überhaupt auf dem Schirm, dass wir sagen, das sind die wesentlichen Elemente. Und wie oft passiert das? Dass Leute kommen und haben Kontakt hier mit den Zwickern. Was? Und ihr habt gar keinen Pastor? Ach, ihr Armen. Naja, der Herr schenkt euch Gnade. Das wird schon noch kommen. Und im ganzen Neuen Testament gibt es keine einzige Gemeinde, die von einem Pastor geleitet wird. Im ganzen Neuen Testament. Aber wir sagen, das ist normal, man muss doch einen Pastor haben, man hat doch keine richtige Gemeinde, wenn man keinen Pastor hat. Das ist so eines dieser menschlichen Überlieferungen. Dafür kämpft man. Und wer das nicht ernst nimmt, ach ihr Armen, na ihr werdet schon noch dahinter kommen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die sind Gott wichtig und die sind uns noch gar nicht wichtig. Und es gibt andere Dinge, die sind uns wichtig, die sind Gott überhaupt nicht wichtig. Die sind Gott überhaupt nicht wichtig. Und wir müssen das Wesen von Gemeinde, den Plan von Gemeinde verstehen. Und eins der das erste habe ich schon genannt. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Es ist seine Gemeinde. Sie gehört keinem Menschen, auch nicht dem Gründer. Sie gehört auch nicht einer Denomination. Und überhaupt, wofür brauchen wir Denomination? Das ist ein Spezialpunkt, den haben wir sogar auch provokativerweise auf den Flyer getan. Irgendwann werden wir auf diesen Punkt mal zu sprechen kommen, was Segen und Fluch von Denominationen und Netzwerken und diesen ganzen Dingen sind und was man davon erwarten könnte und was nicht und so weiter. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Und diejenigen, die der Herr eingesetzt hat, in der Gemeinde, die Verantwortung zu tragen, müssen darum ringen, jeden Tag, Herr, hilf mir, dass ich das nie vergesse, dass diese Gemeinde deine Gemeinde ist. Wie viele Probleme entstehen, wenn Leiter anfangen, klammheimlich in dem Herzen die Dinge umzupolen und sich zu verhalten, weil sie das wirklich jetzt anfangen zu glauben, dass es ihre Gemeinde ist. Zum Beispiel, wenn ein Pastor jemand, der gehen will, egal wie nett und freundlich und lieb, er einfach gehen will, weil er den Eindruck hat, Gott führt ihn woanders hin. Wie viele Pastoren verfluchen diese Leute und sagen, jetzt kommt nicht mehr der Segen, jetzt bist du nicht mehr geschützt, jetzt kann alles mögliche Unheil auf dich kommen und Schlimmeres mehr. Warum tun sie das? Weil sie persönlich beleidigt sind. Dieser Mensch ist von mir weggegangen. Der einzige Grund, warum sie nicht sagen, du, weißt du, danke für die Zeit, dass du hier warst und du warst hier ein Segen. Jetzt führt Gott dich in eine andere Gemeinde und wir segnen dich dafür. Wir freuen uns, dass in der anderen Gemeinde du jetzt ein Segen sein kannst. Stattdessen muss der Fluch kommen, müssen böse Worte kommen, muss Ärger kommen. Muss jetzt die Gemeinschaft gebrochen werden und guckt man diesen Menschen nicht mehr an. All das sind Beweis dafür, dass ein Besitzdenken im Herzen ist. Das sind doch meine Leute. Und wenn die mir loyal wären, würden die ja nicht weggehen. Wir sind keine Menschen loyal, wir sind Gott gegenüber loyal. Und dann erst in zweiter Instanz sind wir Menschen gegenüber loyal. Und Menschen gegenüber sind wir nur so weit loyal, wie sie in den Bahnen Gottes wandeln. Es gibt keine Unterordnung im Neuen Testament, Kraft des Amtes. Sondern es gibt nur eine Unterordnung, die gilt so lange, wie meine Leiter Jesus nachfolgen. Nirgendwo im Neuen Testament hast du eine Aufforderung, egal was passiert, egal wie korrupt und böse oder verwirrt dein Leiter ist, bleib ihm loyal. Nirgendwo im Neuen Testament hast du das. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Wenn ein Leiter aufhört, Christus nachzufolgen, hast du keinerlei Veranlassung mehr, ihm nachzufolgen. Lass das mal sacken. Das ist eine für mich völlig selbstverständliche Aussage, die glaube ich seit vielen, vielen Jahren, seit wahrscheinlich mehr als 12 Jahre. Aber ich weiß, dass es Leute im Land gibt, die so eine Aussage nehmen und daraus machen, ich rufe auf zur Rebellion gegen Leiterschaft. Sie kennen das Wort nicht. Sie pochen auf eine Amtsautorität. Ich bin der Pastor. Und egal was ich tue, du kannst ein guter Soldat unter einem schlechten General sein. Deine Aufgabe ist, gehorsam zu sein und dich mir unterzuordnen. Und wie ich lebe und wie meine Ehe ist und wie mein Dienst ist und wie mein Leben mit Christus ist, das geht dich überhaupt nichts an. Das ist nicht neutestamentliche Leiterschaft. Die werden wir dann beschreiben. Ich bin einfach nur dabei, jetzt erstmal so die Grundzüge zu legen. So, Gott hat einen Plan für Gemeinde. Und das erste ist, Christus ist der Herr. Er ist das Haupt. Christus wird niemals anerkennen, dass irgendein Mensch, egal wie er sich nennt und egal auf wie viele Jahrhunderte Tradition er sich beruft, sich als ein Haupt der Kirche präsentiert. Niemals wird Christus das akzeptieren. Er ist das Haupt und neben ihm gibt es kein Haupt. Er ist das Haupt. Und wenn dann dieses Pseudohaupt noch sich anmaßt, Kraft des Amtes, Dinge zu sagen, die der Bibel widersprechen und die Gläubigen dazu verdonnert, zu glauben, was er sagt, entgegen der Bibel. Schlimmer geht's kaum noch. Und diesen Missbrauch von Leiterschaft nennen. Und nicht uns anbieten und sagen, ja, das sind ja auch unsere Brüder und Schwestern. Hallo.
Amen.
Das wird uns nicht beliebt machen, besonders im Bayerischen, aber auch im Saarland und im Kölner Raum. Das wird uns nicht beliebt machen, aber unsere Aufgabe ist nicht, uns beliebt zu machen bei denen, die dieses Wort mit Füßen treten. Unsere Aufgabe ist, Christus zu ehren, um Menschen zu suchen, die Hilfe beim Herrn brauchen und erwarten, da zu bekommen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, Anerkennung von irgendwelchen abgefallenen Kirchenfürsten zu ergattern, um den Preis des Evangeliums, das wir opfern, und dann öffentlich attestieren, die wollen dasselbe wie wir. Lieben, wenn du einmal die Grundzüge der katholischen Kirche studiert hast, dann weißt du, die wollen etwas völlig anderes, als was Christus will. Sie wollen Leute mit einem religiösen Geist wegziehen von der Loyalität und dem Gehorsam Christus gegenüber. Das ist ihre Agenda. Und wenn du das nicht glaubst, dann lies ihre Glaubensstatuten. Und dann Leiter zu sehen, die sich anbiedern, die Liebesbündnisse schließen. Ihr Lieben, es ist wirklich ein Maß der Irritation und der Verwirrung und des Durcheinanders erreicht. Und es ist Zeit, dass jemand sagt, das Wort ist das Wort. Und das Wort ist der Maßstab. Ich kann mich erinnern, als ich so vor einigen Jahren in diesen Dingen noch nicht so bewandert bin. Jetzt habe ich seit 2 Jahren habe ich mich beschäftigt mit Gedankengut und mit Glaubensvorstellungen und so weiter von Katholiken. Aber früher habe ich das alles nicht gewusst, habe immer nur gewusst, also ich weiß nicht, was die wollen, aber das hat mit mir und mit dem, was Gott in mir tut, überhaupt nichts zu tun. Und einmal nur habe ich eine Bemerkung gemacht und sagte also, wenn da ein Papst 2 Millionen Jugendliche sammelt in Polen und spricht 2 Millionen Jugendliche als seine Brüder und Schwestern an und macht nicht einen Versuch, ihnen das Evangelium zu erklären und zu sagen, wenn du Christus nicht hast, gehst du verloren. Und du musst umkehren und du musst ihn als Herrn und als Erlöser und als Erretter annehmen. Wenn er diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, hat eine Audienz von 2 Millionen Gläubigen oder Menschen dort, die sich versammeln, und er nutzt das nicht, um Menschen zum Herrn zu führen, dann muss man sich einmal fragen, in wessen Auftrag ist er eigentlich tätig? Nur mal so, die Anfrage habe ich gar nicht beantwortet, ich habe nur die Frage in den Raum gestellt. Und jemand rief an. Aus dem Bayerischen, unverkennbar am Akzent. Und ich habe ihren Papst beleidigt. Ich sage, nein. Und ich dachte, ich baue der Frau eine Brücke. Und ich sage, ich habe nur gesagt, dass jeder Dienst, ob das meiner ist oder von irgendjemand anders oder vom Papst, jeder Dienst muss sich an der Bibel messen lassen. Und ich dachte, das war jetzt eine Hilfe, dass sie zur Einsicht kommt. Und dann ging das erst richtig los. Was? Mein Papst soll sich an der Bibel messen lassen? Das ist ja unglaublich. Und dann ging das ganze Gezetere erst richtig los. Die Vorstellung, dass ihr Papst unter der Autorität Christi steht, war für sie ein Gräuel. Später habe ich festgestellt, das ist normales katholisches Gedankengut. Die Frau hat im Sinne der katholischen Kirche völlig normal reagiert. Aber was sie für normal erklärt, ist Gott ein Gräuel. Und was ich für normal erkläre, ist für diese Frau ein Gräuel. Uns trennen Welten. Da ist ein unüberbrückbarer Graben. Und wer um alles in der Welt hat uns gesagt, wir gehen jetzt hin, schütteln Hände, schließen Liebesbündnisse, verbünden uns mit diesen Leuten und tun so, als wenn die dasselbe wollten wie wir. Wer in aller Welt hat uns dieses Zeug hier ins Hirn gesetzt? Wer? Es kann nicht der Heilige Geist sein. Weil es den Prinzipien des Reiches Gottes total widerspricht. Und versuch einmal das, wenn du Zugang zu solchen Kreisen hast, versuch einmal solche Ideen im Pastorenkreis zu vermitteln. Da hast du aber interessante Erlebnisse. So, unter uns geht das alles noch. Aber im Pastorenkreis, da erlebst du Reaktionen. Auf einmal freikirchliche Pastoren fühlen sich berufen, das katholische Zeug zu verteidigen. Einer. Das dürfen wir nicht anmaßen zu sagen, da ist Götzendienst und dies und das, bei uns ist auch nicht alles in Ordnung. Und ich dachte, hallo, sind das jetzt alles Agenten Roms hier oder was ist das hier? Wirklich, wirklich. Und der humanistische Geist hat die Gedanken verseucht. Und wir haben eine Idee von Einheit. Die kommt geradewegs aus der Hölle. Aus der Hölle. Gottes Wesen ist, sich zu trennen und zu distanzieren von allem Unreinen. Und das Wesen des Teufels ist, das Heilige zu überreden, sich mit dem Unheiligen zu verbinden. Weil wer wird dann gewinnen, wenn das Heilige sich mit dem Unheiligen verbindet? Das Unheilige übernimmt die Führung. Weil das Heilige seine Kraft verliert, wenn es den Anspruch der Wahrheit aufgibt. Das Heilige wird verlieren. Und diese ganze Idee der Verbrüderung und der Versöhnung und der Einheit und diese ganzen Geschichten, die wir seit einigen Jahren im Land von höchsten Instanzen sehen, ist eine einzige Verirrung. Und wenn du teilhaben möchtest an den Leiden Christi, dann nenn doch einfach Verirrung Verirrung. Und nenn Wahrheit Wahrheit. Und dann herzlich willkommen im Club der Ausgestoßenen. Aber lieber sind wir bei Menschen ausgestoßen, aber der Vater sagt, gut so, gut gemacht. Weil ihr Lieben, worum es geht ist, was ist das Evangelium? Darum geht es. Was ist das Evangelium? Und wenn wir uns verbrüdern mit Menschen, die sagen, sie wollen das Gleiche und sie tun das Gegenteil, dann verwässern wir die Vorstellung bei den Menschen, was ist das Evangelium? Dann ist alles richtig. Dann ist alles akzeptabel. Alles ist gleichgültig. Alles hat seinen Platz. Und wenn Christus das Haupt ist, dann sind die Dinge, die Christus nicht meinen, nicht unser Teil. Fertig. Und dann ist Bekehrung ein Herausrufen aus allen falschen Loyalitäten und allen falschen Abhängigkeiten und allen falschen Verpflichtungen und allen falschen Bündnissen zu einem heiligen Bund mit dem Herrn. Das ist dann Bekehrung. Und nicht, ich bleibe in all diesen Dingen, aber ich sage Ja zu Jesus. Das ist im Grunde genommen das, was kraftlose Evangelisation in Indien tut. Die haben hunderte von Millionen von Göttern. Und solange du nicht verlangst von den Indern, dass sie diese 300 Millionen Götter entsagen, sind sie bereit, Jesus anzunehmen. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die stellen Jesus einfach daneben. Und dann haben sie 301. Gar kein Thema. Aber Bekehrung ist, alles auf eine Karte zu setzen. Weil er der Herr ist, sind alle anderen nicht Herren. Weil er die Wahrheit ist, ist alles andere, was nicht damit übereinstimmt, eben die Lüge. Und das ist, warum die Apostel verfolgt worden sind. Von den Juden und nachher auch von anderen. Das ist, warum es so viel Auseinandersetzung gegeben hat. Weil Menschen an Christus als dem Haupt festgehalten haben. Und wir brauchen eine klare Sicht, Bekehrung ist Herrschaftswechsel. Und eine Gemeinde, in der Menschen ohne Herrschaftswechsel hineinkommen, ist nicht die Gemeinde des Herrn. Eine Gemeinde, in die Menschen Mitglied werden, weil sie als Baby besprenkelt worden sind und dann hinterher einen Taufschein vorweisen können, ist nicht die Gemeinde des Herrn. Denn die Gemeinde des Herrn besteht nur aus solchen, die vor dem König die Knie gebeugt haben. Nur aus solchen. In der Gemeinde Gottes, der Heilige Geist tut nur hinzu zum Leib Christi die von Neuem Geborenen. Deswegen ist es ein ungeheuerlicher Skandal, wenn ein führender Leiter in unserem Land sich hinstellt auf einer großen Versöhnungskonferenz und erzählt, wir dürfen nicht vergessen, die evangelische Kirche ist auch Teil des Leibes Christi. Das ist eine riesige Volksverdummung.
Zum Leib Christi gehört keine Kirche, keine Organisation, keine menschengemachte Strukturen. Zum Leib Christi gehören nur Menschen. Und zwar solche, die von dem Geist Gottes von Neuem geboren sind. Kein Papier, keine Handlung, nichts können wir vorweisen und sagen, deswegen gehöre ich auch dazu. Wir gehören dazu, weil Gott ein Gnadenwerk an uns getan hat. Schlussfertig aus. Und es geht nicht darum, anderen den Glauben abzusprechen. Es geht darum, Christus die Treue zu halten. Aber indem wir Christus die Treue halten, müssen wir Dinge, die eine Fälschung sind, Fälschung nennen. Sonst halten wir ihnen nicht die Treue. Wir können nicht sagen, jemand sagt, ah, ich bin auch Christ. Ja, schön, wie kam das denn? Ja, weißt du, meine Eltern haben mich besprenkeln lassen. Ach so, ja, schön, Bruder. Wenn du etwas Taufe, Taufe nennst, was Gott nicht Taufe nennst, machst du mit an der großen Vermischung. Ihm gehört die Gemeinde, er hat Taufe erfunden, er alleine hat das Recht zu sagen, was Taufe ist. Deswegen weigere ich mich, dieses Baby-Dings Taufe zu nennen. Es ist eine Besprenkelung. Und ich bescheinige oder ich glaube wohl, dass die Menschen, die das getan haben, das gut gemeint haben. Aber es ist keine Taufe. Taufe ist in den Gehorsam Christi hinein, nach der Bekehrung. Niemand, der sich bekehrt hat, kann oder soll oder muss getauft werden. Das bringt nichts. Wer sich bekehrt hat, wird getauft. Wer sich nicht bekehrt hat, braucht nicht getauft zu werden. Und Leute sagen, ja, aber die Bibel sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Und wer nur glaubt, ja, was ist mit dem? Ich sage, wer nur glaubt, lässt sich taufen. Fertig. Was heißt Glauben? Glauben heißt, ich vertraue, Christus ist jetzt mein Herr. Seine Weisheit leitet mich, nicht meine Weisheit. Seine Weisheit leitet mich. Und wenn er Taufe geboten hat, dann hat er Taufe geboten. Und da können wir nicht Rücksicht nehmen auf Leute, die sagen, ja, aber wir haben den schon getauft und deswegen, wenn du den nochmal taufst, dann begehst du ein Verbrechen. Und dann verliert er sein Heil. Menschen werden eingeschüchtert. Wenn sie Christus gehorsam sein wollen, sie werden eingeschüchtert. Und wir sitzen dann mit diesen Leuten an einem Tisch und sagen, wir sind das Volk Gottes in dieser Stadt, ich bitte dich. Das kann nicht gut gehen, da wird Gott nicht mitmachen. Die Gedanken Christi über Einheit ist was vollkommen anderes, als was heute landläufig geglaubt wird. Er betet darum, dass wir eins werden mit dem Vater. So wie er mit dem Vater eins ist. Das ist die Art von Einheit. Also wie ist die Einheit? Der Hingabe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir das tun, hier in diesem Raum, sind wir alle eins, egal was für eine Vergangenheit wir haben. Das spielt gar keine Rolle. Du sagst nicht, ich bin Pfingstler, ich bin orthodox, ich bin Baptist, ich bin das. Nein, du gehörst Christus. Fertig aus. Was würde passieren, wenn über Nacht alle die, die sagen, Jesus ist der Herr, einfach vergessen würden, dass es sowas wie Denominationen gibt? Wir haben nur noch das Wort, wir haben nur noch Christus. Er ist das Haupt, wir folgen ihm nach. Das wäre eine Revolution. Was hält uns ab? Was hindert uns? Das, was wir verlieren könnten. Ansehen, Vorteile, KDÖR oder irgendwelche Geschichten dort. Ja. Die Möglichkeit, Säle zu mieten.